Willkommen zu Kleine Körper, große Fragen, dem Elternpodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Ich bin Rainer Maria Jilk und heute geht es um ein Thema, das jede Familie jede Nacht betrifft. Es geht um den Schlaf. Ich kläre mit meinem Gast Dr. Daniel Illy, wie wir Eltern unseren Kindern zu einem gesunden Schlafrhythmus verhelfen können. Aber zuerst hören wir, wie immer, in unseren dazugehörigen Kinderpodcast rein. Da will Thea Folgendes wissen.
Ich bin Thea, bin 7 Jahre alt und bin in der Klasse 1b. Immer wenn ich ins Bett gehe, dann versuche ich halt einzuschlafen, aber ich kann nicht einschlafen. Meine Mama sagt immer, ich soll schlafen, aber ich bin noch wach. Warum muss ich schlafen?
Ja, das kennen wir Eltern alle ziemlich gut, wenn unsere Kinder abends sagen, ich bin noch gar nicht müde. Hallo Daniel.
Hallo Rainer.
Warum fühlen sich Kinder denn eigentlich nicht müde? Es scheint ja fast so ein bisschen, als würde ihr subjektives Müdigkeitsempfinden nicht mit dem tatsächlichen Schlafbedürfnis übereinstimmen.
Das stimmt oft und es stimmt dann auch leider oft nicht mit dem Energieniveau der Eltern überein.
Ja.
Und da entstehen dann oft Probleme. Ja, also Kinder wollen abends oft nicht schlafen, weil sie einfach Schwierigkeiten haben, den Tag abschließen zu können. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist im Bett liegen und darauf warten, einzuschlafen, so ungefähr das Langweiligste, was man sich vielleicht als Kind vorstellen kann. Und vielleicht hilft so ein bisschen, sich da klarzumachen, dass Kinder einfach ein ganz anderes Zeitgefühl haben als wir Erwachsene und die Tage als sehr lang empfinden. Ne? Also die haben einfach nicht die Routine, wie wir sie haben, dass wir unseren Tag schon darauf ausgerichtet haben, abends müde zu sein, sondern die schauen auf gefühlt sehr viel mehr Stunden zurück und haben dann natürlich Schwierigkeiten, diesen Tag abschließen zu können.
Ich habe es auch gerade in so einem Buch gelesen, dass wir Erwachsenen mit steigendem Alter immer weniger Energie haben und dass es ganz normal ist. Und deswegen kommt es uns auch so vor, als hätten unsere Kinder so krass viel Energie. Gefühlt ist ihr Akku immer auf 150% und vor allem am Abend, da merke ich das auch. Warum haben denn Kinder besonders beim Endspurt des Tages dann noch so viel Power?
Ja, das hängt natürlich erstmal damit zusammen, dass sie meist noch mehr Energie haben, als wir in Anführungszeichen Alten. Das stimmt schon. Ne? Und sie haben ja auch nicht die gleichen Pflichten und Stressfaktoren, wie wir das haben. Also wir Erwachsene leben ja sehr viel mehr nach unserem Biorhythmus. Wir stellen uns einen Wecker, gehen zur Arbeit, kümmern uns dann um unsere Kinder und müssen ganz viele alltägliche Aufgaben erfüllen und haben unseren Körper dann oft so ein bisschen darauf hintrainiert, einfach bis zum Abend durchzuhalten, sage ich mal. Und dann sind wir aber auch durch. Ne? Und Kinder leben einfach sehr viel mehr im Moment. Je nachdem, was sie halt gerade machen, haben sie dann wieder die Energie dazu. Und wenn einem abends das lustigste Spiel auf der Welt einfällt, dann hat man eben die Energie. Ne? Auch wenn das eigentlich objektiv gesehen gar nicht mehr der Fall ist.
Okay. Schlaf ist ja jetzt nicht nur für die Kinder wichtig, sondern ja auch für uns Erwachsene. Lass uns also gerne erstmal ganz grundsätzlich klarstellen, warum müssen wir überhaupt schlafen?
Ja, also in erster Linie erholen wir uns im Schlaf und unser Körper kann sich regenerieren. Das betrifft so ziemlich alle Organe im Körper, die Muskeln, auch das Immunsystem. Das merkt man auch, wenn man wenig Schlaf hat, kriegt man auch leichter irgendwie eine Erkältung, wird leichter krank. Und vor allem dient Schlaf auch der Verarbeitung von Informationen. Ne? Wir dürfen ja nicht vergessen, ab dem Moment, wo wir wach sind, strömen auf unser Gehirn ganz, ganz viele neue Informationen ein. Wir lernen Dinge und wir brauchen Zeit, um die einfach abspeichern zu können, um auch zu sagen, was ist denn jetzt wichtig und was nicht? Was merke ich mir, ne? Und was vergesse ich vielleicht wieder? Und daraus kann man schon so ein bisschen ableiten, dass das eben bei Kindern, die ja jeden Tag sehr viel Neues lernen und auch sehr viel mehr wachsen, als wir Erwachsenen das tun, eben einen entsprechend langen Schlaf brauchen.
Also du sagst, Kinder brauchen ein bisschen mehr Schlaf. Gibt es auch noch Unterschiede? Also der Schlaf von Kindern und der Schlaf von Erwachsenen, unterscheidet er sich in anderen Punkten auch noch?
Der unterscheidet sich erstmal durch die Länge. Und Kinder haben im Schlaf vor allem auch die Ausschüttung von Wachstumshormonen. Also da wird dann ja das Wachstum, was bei Kindern ja sehr offensichtlich zu sehen ist, auch entsprechend angeregt. Und das Gehirn speichert Lernerfahrungen ab, der Körper erholt sich. Also grundsätzlich machen wir das Gleiche im Schlaf. Aber Kinder haben den oft noch sehr viel mehr nötig, einmal weil sie eben mehr lernen und noch mehr wachsen.
Mhm. Da haben wir also jetzt nochmal ein gutes Argument, dass die Kinder früh ins Bett gehen sollen, damit sie noch wachsen. Ja? Und das stimmt auch noch. Ist nicht ein typisches Elternargument, sondern also wissenschaftlich belegt.
Genau, das kann man so sagen.
Ja. Es gibt ja so Tabellen, wie viel Schlaf Kinder in welchem Alter brauchen. Ja, findet man im Internet. Grundschulkinder also so 9 bis 11 Stunden. Ich würde jetzt aus meiner Erfahrung sagen, bei meinem Kind, ja, das stimmt. Sollte man solche Tabellen überhaupt benutzen?
Ja, also die bieten natürlich einen ganz guten Richtwert. Allerdings ist da auch jedes Kind individuell. Und wichtiger als jetzt diese reine Zeit einzuhalten oder vielleicht danach auch die Schlafdauer zu planen, ist einfach zu gucken, wie das Kind morgens drauf ist, ne? Und ob es eben die Aufgaben, die es hat, sei es jetzt in der Schule oder vielleicht auch noch im Kindergarten, dass es die Aufgaben gut bewältigen kann, ne? Und dann abends müde ist und dann auch ein Schlafbedürfnis hat. Und so pendeln sich die meisten Schlafzeiten schon dann in diesen Werten ein, die solche Tabellen angeben.
Was passiert denn eigentlich, wenn Kinder regelmäßig zu wenig schlafen? Welche Folgen hat das jetzt zum Beispiel für die Konzentration, die Stimmung oder die körperliche Gesundheit so generell?
Ja, da kann man erstmal unterscheiden zwischen akuten Folgen, also die zum Beispiel auch dann auftreten, wenn man eine Nacht nicht gut schläft. Das kennen wir Eltern natürlich auch sehr gut, ne? Da haben wir Konzentrationsprobleme, haben eine schlechtere Leistung in der Schule im Falle der Kinder oder in unserem Fall auf der Arbeit. Mhm. Wir sind vielleicht auch ein bisschen gereizter. Und die langfristigen Folgen von Schlafmangel führen dann zu so einer chronischen Erschöpfung. Es hat sich auch gezeigt, dass es zu körperlichen Folgen kommt, also zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System, Bluthochdruck und auch Übergewicht ist mit Schlafmangel assoziiert.
Mhm. Interessant. Also Schlaf sehr, sehr wichtig. Daniel, gibt es denn eigentlich typische Einschlafprobleme in diesem Alter, also wenn wir jetzt so Grundschulalter anschauen? Und was hilft konkret, wenn Kinder abends schwer zur Ruhe kommen?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Und das sind meist Gedanken, die den Tag betreffen. Ne? Oder man macht sich zum Beispiel Gedanken, wie wird das nächste Schuljahr, ne? So ein bisschen in die Zukunft schauen. Oder man verarbeitet vielleicht nochmal Stress, den man mit anderen Kindern hatte in der Schule. Manchmal geht es auch um Ängste. Auch wenn der Tag sehr schön war, ist es vielleicht schwer, den ziehen lassen zu können. Mhm. Und dagegen hilft, dass man einmal ein bisschen ritualisierter rangeht. Also gut ist es, immer ein klares Zeichen zu setzen, dass jetzt Schlafenszeit ist. Das machen die meisten Eltern, indem sie sagen, komm, wir lesen jetzt noch zusammen, wir kuscheln ein bisschen. Und natürlich ist es für Kinder auch total hilfreich, wenn man den Tag einfach nochmal gemeinsam durchspricht, vielleicht auch einen kleinen Ausblick auf morgen macht. Oft sind das so Sachen, wie wird das Wetter morgen, wie muss ich mich anziehen, und indem man das einfach gemeinsam bespricht, kann das Kind da einen Haken dran machen und dann oft auch viel besser einschlafen.
Mhm. Ja, das ist bei uns in der Familie auch oft so, dass wenn das Kind von der Schule heimkommt und man fragt, sag mal, wie war's? Ja, gut. Und das war's. Aber abends dann plötzlich möchte das Kind eine halbe Stunde noch erzählen, was heute alles los war und wer was gemacht hat. Und zwar minutiös.
Ja.
Irre. Aber absolut verständlich, und dann versucht man das noch ein bisschen durchzusprechen, wenn es halt geht. Ja. Es gibt ja auch Kinder, die nachts oft wach werden oder auch schlecht träumen. Was rätst du Eltern in solchen Fällen?
Ja, also hier stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt die Folge, dass der Tag noch nicht verarbeitet wurde, ne? Oder ist das was, was wiederkehrend ist? Auch das gibt es mal, auch ganz normal in manchen Entwicklungsphasen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Albträume hat als sonst. Mhm. Aber das Einfachste ist ja nochmal zu prüfen, ob der Tag nicht verarbeitet wurde. Und dann gilt das, was wir eben besprochen haben. Also man kuschelt nochmal, man liest vielleicht auch nochmal ein bisschen, um das Kind da abzudenken, und redet vor allem. Also man kann das Kind beruhigen, man kann es begleiten. Mhm. Und dabei ist aber wichtig, und da achte ich natürlich auch als Kinder- und Jugendpsychiater dann drauf, dass das Kind dann schon nach Möglichkeit wieder im eigenen Bett schlafen sollte. Ne? Also dass man da eben als Elternteil zumindest jetzt außerhalb von Ausnahmesituationen wie krank, Fieber oder sonst was, dass man dann auch ja darauf besteht, dass das Kind wieder im eigenen Bett schläft, weil sonst kann es nicht lernen, sich da selbst zu regulieren.
An dieser Stelle ein Hinweis: In den Shownotes dieser Folge findet ihr noch tiefergehende Informationen und Tipps zum so wichtigen Thema Schlaf, sowohl für unseren Schlaf als auch für den unserer Kinder. Es gibt zum Beispiel ein Video mit einer Fantasiereise zum Einschlafen für Kinder und Tipps, was man bei Schlafstörungen machen kann. Was sind denn die häufigsten Schlafstörer im Alltag von Grundschulkindern?
Also die häufigsten Schlafstörer sind die, die sich aus der sogenannten Schlafhygiene ergeben. Mhm. Die können wir ja mal durchgehen. Das sind 11 Regeln, die man idealerweise anwendet. Kann ja auch mal gucken, ob man die vielleicht für sich selber auch so gut umsetzt. Mhm. Also das sind einmal möglichst feste Schlafzeiten. Das heißt, nach Möglichkeit sollte man immer zu einer ähnlichen Zeit aufstehen und auch ins Bett gehen. Und da werden jetzt viele schon heftig widersprechen, ne? Weil am Wochenende ist es ja auch schön, mal auszuschlafen. Mhm. Und das ist auch okay, ne? Also hier geht es ja darum, wenn Schlafstörungen bestehen, kann man da dann ansetzen. Mhm. Der zweite Punkt ist oft ein größeres Thema, nämlich Mittagsschlaf. Ne? Viele Eltern halten so ein bisschen am Mittagsschlaf fest, um sich Freiräume zu schaffen, ne? Dass man dann da mal ein bisschen Zeit für sich hat. Aber dann können eben abends Schlafprobleme entstehen, ne? Weil der Körper einfach dann nicht müde ist abends. Dann sollte man als drittes über ausreichende Schlafdauer sich nochmal Gedanken machen, also die von dir angesprochenen Tabellen, dass man so grob guckt, ne? Dann sollte man gucken, dass das Bett wirklich nur zum Schlafen da ist. Ne? Das ist vor allem dann bei älteren Kindern und Jugendlichen, die oft dann so auf dem Bett fläzen, so ein Thema. Aber auch schon Grundschulkinder, die irgendwie im Bett Lego bauen oder puzzeln oder sowas. Ne? Also nach Möglichkeit sollte man sagen, ins Bett geht's, wenn du schlafen willst. Ne? Und sonst ist das Bett eigentlich eher tabu. Mhm. Dann sollte man gucken, eigentlich naheliegend, aber denken vielleicht viele auch nicht dran, dass man kein Koffein zu sich nimmt. Also im Falle der Kinder dann vor allem Cola, aber auch Eistee, ne? Wo man vielleicht manchmal nicht dran denkt. Oder auch das erlebe ich leider immer häufiger, dass schon Grundschulkinder Energydrinks oder sowas zu sich nehmen. Und dann kann man halt abends nicht müde werden. Dann hatten wir als sechstes die Rituale gerade schon besprochen. Man sollte gucken, dass man abends jetzt nicht noch super reichhaltig und fettig isst, ne? Also nach Möglichkeit einen Abstand zwischen dem Abendessen und dem Schlafengehen einhält. Der Körper kommt abends auch besser zur Ruhe, wenn er körperlich gefordert wurde am Tag.
Okay.
Dann sollten wir unbedingt darauf achten, dass das Schlafzimmer sozusagen auf Schlafen vorbereitet ist. Also ist es ausreichend dunkel? Mhm. Wie ist die Temperatur? Gibt es frische Luft? Und wenn es mal so gar nicht klappt mit dem Schlafen, dann sollte man nicht unter Druck setzen. Ja, und die letzte Regel ist ganz wichtig, weil sie auch oft nicht durchgesetzt wird. Kein Bildschirm vor der Nase. Das hat einfach damit zu tun, dass unser Auge so ein bisschen da noch in der Steinzeit hängt. Wir haben erst seit 150 Jahren elektrisches Licht. Das heißt, unser Auge ist eigentlich noch gar nicht dran gewöhnt, künstlichen Lichtquellen ausgesetzt zu sein. Und erst wenn es dunkel wird, dann setzen wir das Melatonin frei. Das ist das sogenannte Schlafhormon, wird es auch genannt. Und das sorgt dafür, dass wir müde werden. Und wenn wir uns also bis kurz vorm Schlafen gehen mit einer hellen Lichtquelle auseinandersetzen, ist vor allem das blaue Licht entscheidend, dann kommt es eben überhaupt nicht dazu, dass wir müde werden.
Die 11 Gebote sozusagen. Ja, ist klar, wenn alles optimal läuft, dann ist der Schlaf auch wahrscheinlich ein Tick besser. Aber was kann man denn als Eltern tun, wenn der Tagesablauf chaotisch ist oder die Schlafenszeiten ständig kippen?
Ja, also gerade in größeren Familien kann das auch mal hektisch werden, ne? Oder bei mehreren Kindern gehen vielleicht nicht alle zur selben Zeit ins Bett, dann passen sich die Jüngeren vielleicht den Älteren an und so weiter. Also die Punkte, die wir gerade besprochen haben, das ist natürlich ein Idealzustand. Es lohnt, die mal durchzugehen. Aber wenn man da auch mal vielleicht nicht alle Punkte erfüllt, also erstmal Ruhe bewahren, ne? Also deswegen entstehen ja nicht automatisch Schlafstörungen, weil die Rahmenbedingungen nicht passen. Man kann aber zumindest mal in der Familie überlegen, was man vielleicht verändern kann. Und oft sind das so Kleinigkeiten, ne? Also dass man zum Beispiel einfach das Abendessen ein bisschen früher macht oder sich noch Unterstützung im Alltag holt.
Nochmal ganz explizit, ja, in den Ferien. Da gelten bei vielen Sachen andere Regeln, auch in Bezug auf die Schlafenszeit. Wie flexibel sollte man das denn handhaben, ohne dann jetzt bei der Rückkehr in den Alltag ein böses Erwachen zu erleben, weil es so schwer fällt, wieder in den alten Rhythmus zu kommen?
Ja, also in den Ferien ist sowieso eine Sondersituation. Und ich glaube, wir erinnern uns alle noch zurück an Schulferien als Kind. Das war richtig toll, wenn man dann lange aufbleiben konnte, ne? Gerade wenn man irgendwie im Urlaub war, auf dem Zeltplatz. Da wird es dann eh erst um 11 Uhr dunkel und so weiter. Und dann geht man halt ein bisschen später ins Bett. Also wie gesagt, auch da nicht zu eng an diese Regeln halten. Das ist absolut auch mal okay in den Ferien. Schwierig ist ja dann der Übergang wieder in den Alltag, ne? Und den kann man ja vorbereiten, indem man zum Beispiel dann sagt, okay, jetzt ist ab nächste Woche vielleicht wieder Schule und dann zieht man die Schlafenszeit einfach schrittweise vor, ne? Also jetzt mal von 11 vielleicht als Beispiel, dass man dann immer eine Stunde wieder nach vorne geht, bis man bei der normalen Schlafenszeit ist. Und dann fällt es Kindern auch deutlich leichter, wieder in den alten Rhythmus zu finden. Mhm.
Daniel, wir zeichnen ja unsere Gespräche für diesen Podcast auch gerne mal so um 8:30 Uhr abends auf. Ja, weil Job und Familie ganz schön schwer unter einen Hut zu bekommen sind. Was würdest du denn Eltern raten, die selbst völlig erschöpft sind, ja, weil sie über Monate hinweg wenig Schlaf bekommen? Wie können die trotzdem gut für ihr Kind da sein, ohne sich selbst komplett zu verlieren?
Ja, also meiner Erfahrung nach kann man zumindest auf lange Sicht gesehen nur dann in Anführungszeichen guter Elternteil sein, wenn es einem selbst gut geht. Und das vergessen manche Eltern dann auch. Also man muss auf sich selbst schauen, das ist ganz wichtig. Und es ist absolut keine Schande, sich einzugestehen, dass man gerade am Limit ist, ne? Vielleicht gerade, wenn da mehrere Kinder sind, die noch jünger sind, die Schlafstörungen haben und so weiter. Und wenn man bei sich zum Beispiel feststellt, ich bin chronisch erschöpft, ich habe vielleicht einen Antriebsmangel sogar, das ist ja eines der Hauptsymptome auch einer Depression, dann sollte man sich da auch Hilfe holen und sich auch nicht zu schade sein, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen oder sich zum Beispiel bei einer Erziehungsfamilienberatungsstelle beraten zu lassen. Denn der erste Schritt ist oft, diesen Hilfebedarf für sich zu erkennen und zuzulassen, ne? Und das ist in vielen Fällen dann besser, als einfach so weiterzumachen und sich selbst, aber auch dem Kind dann nicht gerecht zu werden.
Danke dir, Daniel, für diese überhaupt nicht einschläfernde Folge. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ich nehme jetzt mit, also Schlaf ist enorm wichtig, ja, für unsere Kinder sogar noch ein bisschen wichtiger als für uns Eltern. Eigentlich eine zentrale Gesundheitsvorsorge. Für uns Eltern gilt, Struktur hilft und Rituale auch. Und Schlaf beginnt jetzt nicht erst im Bett, sondern auch schon davor. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes und in der dazugehörigen Folge des Kinderpodcasts Flipsi findet's raus. Erlebt ihr mich von innen, also jetzt mich. Flipsi schaut unter anderem in meinem Gehirn vorbei, während ich ein kleines Nickerchen mache. Bis bald bei Kleine Körper, große Fragen, dem Elternpodcast der AOK Rheinland-Hamburg.